was ich lieb, was ich hab, was ich lieb, was ich hab. Moin Leute, es ist wieder soweit. Back to Love and Hate mit Emma, Dan, Base und jetzt muss ich nachzählen, alle da. Nico, wir sind zu viert wieder für euch in der Runde. Wir machen wieder eine volle Stunde. Genau genommen sind es, weil es hier eine Radiosendung ist, die wir quasi mitproduzieren, offiziell 58 Minuten. Manchmal, je nachdem wo ihr podcastmäßig, vielleicht sogar minus diese Musikbeiträge da drin, aber deshalb nicht weniger kompakt gefüllt mit dem, was das Hip-Hop-Herz höher schlägen lässt. Deshalb schön, dass ihr alle da seid. Ich hoffe, ihr seid gut drauf. Ein kurzes Yeah in die Runde.
Yeah!
Dankeschön, sehr gut. So will ich das haben. Dieses Yeah könnt ihr gleich weiterziehen, weil es gibt gute Nachrichten für Boogie Down Bass, den alten Kritiker. Emma, erzähl, warum ist Bass für seine Verhältnisse so glücklich heute in diesem Format?
Ja, wir haben es in der letzten Folge schon besprochen, dass die Releases, die alten Releases von De La Soul auch jetzt bald auf den Streaming-Plattformen erscheinen werden. Und da hat sich Bass ja gewünscht, dass man das zusätzlich vielleicht noch auf Vinyl bekommen kann. Und siehe da, Bass Wünsche wurden erhört. Das ist bald der Fall. Und nicht nur auf Vinyl, ne? Es gibt auch noch, wir haben gerade schon drüber geredet, eine Cassingle. Auch sehr spannend.
Ja, also genau.
Eine Kassette mit einer Single drauf. Habe ich noch nie so gehört.
Nee, also die Begrifflichkeit hört man vielleicht auch, also so Single-Kassette irgendwie irgendwo mal gelesen, aber Cassingle, ja, hat mir gerade im Vorgespräch schon für mich fast schon. Ich freue mich tierisch, dass meine Wünsche wurden erhört, weil ich dachte, wenn man das schon so eine mega Veranstaltung draus macht und so einen Medienhype draus macht, dann kommt man eigentlich nicht drum rum, dann auch für die Vinyl-Junkies und die analogen Tonträger-Junkies da gerecht zu werden. Und ja, ein paar Tage später, nachdem wir recorded haben, war es auch soweit. Es kommt eine Single, die LPs werden veröffentlicht. Aber auf jeden Fall das Three Feet High and Rising Album, das Debütalbum von De La Soul, das gibt es schon in der Pre-Order, zum Beispiel bei den Jungs von Hip-Hop-Vinyl in Berlin zum Vorbestellen. Also mit Sicherheit bei jedem großen Vinylhändler weltweit kann man das gute Stück bestellen. Nicht unbedingt in meinen Augen zu einem coolen Preis. Also einfach schwarzes Vinyl, glaube ich, für 28, 29 Euro. So eine farbige Vinyl für 35 Euro. Das hat aber nicht unbedingt was mit Abzocke zu tun, sondern eher damit, dass die Rohstoff und die ganzen Preise so in die Höhe gestiegen sind. Das hörst du aus jeden Ecken und Enden der Welt, wo du mit Leuten sprichst, die auch in Kleinauflagen machen und Independent-Leute, die Vinyl pressen und sich darüber aufregen. Was heißt aufregen? Aber damit zu kämpfen haben, dass die Herstellungskosten eben auch enorm gestiegen sind und der Gewinn am Ende da nicht unbedingt groß ist. Vielleicht sogar ins Minus geht und man versucht das alles mit Streaming erlösen, aufzufangen.
Wie sind denn die Gesamtempfindungen dazu, wenn sowas kommt? Ist das insgesamt toll oder werden jetzt Puristen kommen und sich darüber beschweren, dass da die Neuauflage kommt und dass die Discogs-Preise in den Keller gehen oder so?
Ach, da gibt's ja immer irgendwie immer die mit ihren Repress und Re-Release und so. Aber hatten wir mal im letzten Jahr auch. Ich bin da manchmal ein bisschen zwiegespalten, wenn es so eine Sonder-Super-Duper. Also ich halte nichts von bunten, farbigen Vinyl und hin und her. Und dann gibt es Leute, ja, ich habe die schwarze, ich habe die gelbe, ich habe die rote und dann noch die US- und die Japan-Pressung und deutsche Pressung. Und dann haben sie 30 Mal die gleiche Platte im Regal stehen. Aber muss jeder selber wissen, was er mit seinem Fantum und seinem Geld anstellt. Ich freue mich, wenn man wieder die Möglichkeit hat, dann dies auf Vinyl oder als analogen Tonträger zu bekommen. Na klar, könnte man ja auch bei Discogs. Es gibt mit Sicherheit viele, ob das private oder professionelle Händler sind, die auch genau diese Scheiben bei Discogs weltweit anbieten, natürlich. Aber warum soll man dann nicht auch auf diesen Zug aufspringen, wenn man den Markt sichtet und sagt, ja, die Nachfrage ist ja generell da.
Ja, Stakes is High gibt's für 125, ne? Also
ich glaube auch nicht, dass die Discogs-Preise dadurch sinken. Also das sind die Erstpressungen, das sind wie Bücher oder amerikanische Auflagen oder irgendwas. Also egal, den anderen Dingen auch. Wir müssen mal rumgeschwenkt, der Technics 12-10 Turntable MK7, da ja auch noch nicht so lange auf dem Markt ist, also die allerneueste Version, wo Technics gesagt hat, wir bringen wieder einen Plattenspieler auf den Markt, wo ich immer irgendwie dachte, okay, endlich werden die Gebrauchtmarktpreise dadurch in den Keller gehen, Pustekuchen, also die Gebrauchtpreise für die 12-10er MK2, also dem Plattenspieler überhaupt, sind stabil, wenn nicht höher, in die Höhe gestiegen.
Ich muss auch sagen, ich finde eigentlich die Preise voll okay. Also ich bin tatsächlich ein großer Fan von farbigen Platten. Ja. Ich finde es einfach ästhetisch schön, wenn sich
so eine Frau
bunt dreht. Ja.
Aber genau. Ich auch, Emma. Kaufst du?
Also ich weiß nicht, ob ich euch die für 35 Euro mehr hole oder dann, ob es doch die schwarze wird, einfach weil das Geld ist knapp als Studentin.
Nico zahlt die Differenz.
Genau. Kann mir Nico die 7 Euro Differenz erstatten. Mal schauen.
Beste, das, was man so in so einem Podcast machen kann, dass der Typ der Frau hier.
Mal so als Tipp von mir reingeschmissen, die erste Scheibe von De La Soul, die findet man immer noch für einen guten Kurs auf dem Flohmarkt. Das ist immer so komischerweise echt so eine so typische De La Soul Flohmarktscheibe. Und da könnt ihr auf jeden Fall irgendwas sparen. Also wenn ihr da auch vielleicht die Originalpressung sogar noch bekommt, ist das, glaube ich, auch ein guter, adäquater Ersatz jetzt zur Nachpressung.
Also für einen 10er, 10, 12 Euro, glaube ich, oder vielleicht sogar von so privaten Leuten, die so ihre Schallplattensammlung da vielleicht sogar für einen 5er oder so.
Ja, die sehe ich also immer noch sehr, sehr oft auf Flohmärkten.
Echt, also ich habe immer das Gefühl, gerade wenn ich in Leipzig auf Flohmärkten unterwegs bin, dass gerade so Klassiker, da wollen die dann trotzdem 25, 30 Euro für eine gebrauchte Schallplatte haben. So. Deswegen, ich weiß nicht, ob das hier in Leipzig einfach so ein Abzocken-Ding ist auf den Flohmärkten mit den Platten, aber...
Vielleicht ist es auch einfach ein Marktpreis, ne?
Ja.
Ja, also man muss dann eben auch Glück haben, also... Da können wir, glaube ich, eine ganz eigene Love-and-Hate-Sendung über Flohmärkte und vielleicht so das Diggen auf Flohmärkten Platten suchen. Das ist ja auch manchmal so eine Glückssache, wer gerade an dem Wochenende, an dem Tag vielleicht seine Schallplatten aussortiert, aus welchen Gründen auch immer, und sagt, ach, heute nehme ich mal den Schwung Schallplatten mit, mal sehen, wer was haben will. Also ich habe selber da mit Sicherheit auch schon mega Schnäppchen gemacht. Also klar, im Internet bei den Händlern, Discogs, auch wenn das private Verkäufer sind, die wissen ja alle, was sie haben, aber auf Flohmärkten kann man doch schon mal in so eine Goldgrube eintauchen und sagt, da kriegst du richtig viel für einen Schnapperpreis.
Ich hätte mal eine Frage an euch. Wir gehen mal wieder zurück zu dem ursprünglichen Thema, dass jetzt die ersten sechs Alben von De La Soul jetzt auch offiziell dann ab dem 3. März im Stream verfügbar sein werden. Hat das für euch persönlich einen krassen Mehrwert? Ich meine, das sind ja Songs, die sind ja jetzt über 30 Jahre alt und irgendwie bei mir persönlich auch schon so played out, dass ich die jetzt auch, muss ich sagen, gar nicht so richtig im Stream vermisst habe. Klar, ich habe sie bei mir auf Platte, in meiner persönlichen digitalen Sammlungen sind die natürlich vorhanden. Bones auf dem Radiosender Backstone FM sind die Songs vertreten. Aber ich glaube, ich hätte jetzt nicht so ein Gefühl, dass ich sage, ich freue mich tierisch. Endlich sind die ersten 6 Alben von De La Soul auch im Stream am Start, weil dafür habe ich persönlich die auch schon einfach zu viel gehört.
Also ich freue mich.
Ich glaube, gerade für Leute wie mich ist das dann schon ganz cool, weil ich habe die jetzt noch nicht so oft gehört, weil ich nutze zum Beispiel auch YouTube oder sowas gar nicht zu Musik hören. Finde ich einfach nervig. Also ich höre inzwischen wirklich fast alles über Spotify, auch einfach, weil ich so viel unterwegs bin. Also ich komme auch, ehrlich gesagt, selten dazu, wirklich hier zu Hause mal eine Platte aufzulegen. Deswegen finde ich das schon cool, dass ich dann mir da ab dem 3. März, meintest du?
Ja, genau.
Dass ich mich da mal richtig durchhören kann und dann auch Songs bei mir in meine Playlisten packen kann. Also ich finde das super.
Also ich höre ja persönlich keine Musik über Streaming-Dienste. Aber ich freue mich persönlich für die Kultur oder für die Rap-Welt, für die Rap-Kultur, Hip-Hop-Kultur allgemein, dass es da einfach damit reingehört, wenn Leute irgendwie doch sich schlau machen wollen oder dahin geführt werden, von wem auch immer, also die für die jüngere Generation oder einfach dahin geführt werden kann, weil es einfach dann existent ist auf den modernen Streaming-Plattformen.
Ich find's gut, aber ich bin auch, glaube ich, dann, was das angeht, von uns drei Typen hier, derjenige, der das am ehesten und am ausgiebigsten auch nutzt, weil ehrlicherweise das mittlerweile meine Hauptmusikkonsumquelle ist, aufgrund von Verfügbarkeiten. Und da ist es schon immer so ein nerviges Element, wenn es bestimmte Künstler nicht gibt. Es gibt ja immer wieder was, die ganzen Snoop-Sachen, Death Row-Sachen, die sind ja auch alle runtergenommen worden. Dann tauchen sie da mal nicht auf. Jay-Z hat ja jahrelang sich immer abstinent gezeigt. Und am Ende bin ich natürlich genau, keine Ahnung, wie ihr alle, so ein gewisser Collector, der gerne die ganzen Sachen zusammen haben möchte. Und es gibt viele deutsche Alben, die in Streaming-Diensten nicht stattfinden, weil da Sample-Sachen aus den frühen 90ern einfach nicht geklärt sind bei VÖ des Albums, sodass es heute noch auf Streaming-Dienst kann. Oder irgendwelche Kämpfe mit alten Label-Leuten, wo auf Rechten gesessen wird und das in XXL ist als das, was Della Soul passiert ist. Und insofern finde ich, es ist ein Geschenk für jedermann, weil wenn dann es richtig PR-seitig benutzt wird, führt das wiederum dazu, dass du das auch kommunikativ einsetzt, um dann wieder auf die Band hinzuweisen. Und das führt dann hoffentlich dazu, dass auch jüngere Leute mal mit Della Soul in Kontakt kommen und vielleicht ein bisschen Freude und Respekt daran haben, an dem, was da vor 35 Jahren veröffentlicht wurde.
Schön gesagt. Ja, ich bin auch ein großer Della-Fan, sehr, sehr großer Della-Soul-Fan, ja noch immer. Also es sollte jetzt nicht abwertend sein oder nicht abwertend klingen, aber ja, jetzt für mich so die alten Schinken nochmal rauszuholen, die man eh schon so überhört hat, für mich persönlich, ohne das jetzt, wie gesagt, irgendwie negativ klingen zu lassen, ja, hat das für mich im ersten Moment jetzt keinen Mehrwert, aber wahrscheinlich, genau, und vielleicht wenn die Sachen dann wirklich on sind, dass man die dann doch nochmal in so eine persönliche Playlist mit reinpacken kann oder in so eine Best-of-Playlist aus dem Jahr oder aus diesen Jahren da, macht das natürlich dann auch schon Sinn. Natürlich auch dann auch für De La Soul als Künstler, dass sie dann halt mit ihrem gesamten Katalog vertreten sind, ist dann natürlich auch nochmal eine andere Nummer, als wenn wir das jetzt oder ich jetzt das aus Konsumersicht bewerte.
Ja, ja, hundertprozentig. Ich glaube, das ist dann aber auch das, was in beide Richtungen da geht. Man muss ja mal sagen, für Puristen, Liebhaber ist das egal, weil die jetzt auch nicht den Streaming-Impact haben werden. Für die Leute, die De La Soul eh nicht kennen, wird jetzt dadurch keine Streaming-Welt eröffnet. Also ich bin eh mal gespannt, wie sich das so ausdrücken wird, ob da der ein oder andere Song durchsticht, der als Hit nochmal nachwirkt. Das ist nämlich heute ganz interessant zu sehen. Ich bin ja schon viel in so auf so alten Alben unterwegs, hier im Vorfeld im Vorgespräch, habt ihr ja auch schon gehört, so Alben der letzten 30, 40 Jahre immer mal ein bisschen auf Streaming-Dienst durchgehe. Und was halt die krasse Sichtbarkeit ist, es gibt immer so Alben von Künstlern, die ich vielleicht auch nicht so gefühlt habe, so. Und dann klicke ich drauf und dann weiß ich aber ganz genau, welchen Song ich mir anhören muss, weil da halt Zahlen stehen. Und ich bin, habe jetzt zum Beispiel, wir haben nur so Kleinigkeiten gehabt, wie aber jetzt bin ich beim Salt and Pepper Album ist gerade auf, Very Necessary, das wird dieses Jahr auch 30. Und dann, wenn ich keine Ahnung habe, wer Salt and Pepper ist und nichts darüber weiß, dann höre ich trotzdem Schub, weil der hat 180 Millionen Streams und das ist so viel, also viermal so viel wie das ganze restliche Album zusammen. Und das ist schon ein lustiger Effekt am Stream. Und jetzt stelle ich mir das für De La Soul vor, die hauen alles rein und dann durch die natürliche Selektion findet sich dann heraus, dass auch jemand, der jetzt nie was mit De La Soul zu tun gehabt hat, vielleicht auch einen Song trifft und so dann in das Universum einsteigen kann. Also es kann Vorteile haben. Ich freue mich, wenn es Leute gibt, die da so viel Freude dran haben wie wir. Hören wir jetzt De La Soul?
Ja, vielleicht. Was denn sonst?
Ja, also ja, in dieser Runde hier bin ich mir manchmal nicht so sicher. Dann erzähle ich mal in einer halben Stunde hier, reden wir über De La Soul. Ja, De La Soul haben übrigens auch in der gleichen U-Bahn gesessen, in der gesessen hat und deshalb hören wir seinen Song.
Oh, das wär eine schöne Brücke, die man schlagen könnte. Ja. Das merke ich mir auf jeden Fall. Vielleicht irgendwann mal fürs nächste De La Soul-Thema. Yes. Nee, in dem Fall hat Bass sich den Klassiker rausgesucht. Überhaupt absoluter Banger, den es auch schon bei Spotify zumindest im Stream gibt. Bei den anderen Diensten bin ich mir gerade nicht sicher. Me, Myself and I, absoluter Klassiker, lustiges Video. Evergreen wird wahrscheinlich auch noch in 60 Jahren immer noch in den Clubs gepumpt, zumindest da, wo ich auflegen sollte, wenn ich bis dahin noch auflegen sollte, mal gucken. Auf jeden Fall hören wir jetzt Me, Myself and I von De La Soul.
Let's go, gleich, Love and Hate. Weiter geht's. Backspin Love and Hate mit, jetzt muss ich mal aufpassen, Bass dann, Emma und mir, Nico. Hat eine große Liste an News und Informationen, die wir euch immer ans Herz legen wollen. Und ehrlicherweise sorgt es auch dafür, dass man manchmal mehr hat, als man in so einer Sendung unterbringen kann. Und normalerweise sind wir da mal recht flexibel. Der gute Chefredakteur Base hat aber eben quasi auf den Tisch gehauen und hat gesagt, Leute, ihr könnt hier machen, was ihr wollt, aber jetzt mal, dieses Thema kommt in die Sendung, sonst kündige ich. Und weil wir das nicht wollen, deswegen sagt Base jetzt, was er euch erzählen möchte.
Das Gute ist, Nico, wir haben nicht mal einen Vertrag, also ich kann einfach gehen.
Handschlagvertrag, hallo, Ehre, was mit deiner Hip-Hop-Ehre an der Ehre, Stelle hier?
Ehre, die Ehre wird aufrechterhalten, weil jetzt reden wir über das Bungle Weekend Nummer 2, The Class of 2022. Ja, da kommt ein Album, mit 14 Songs, glaube ich, jetzt Ende der Woche raus, initiiert und organisiert von den Bungle Brothers aus der Schweiz. Und wie das Ganze entstanden ist, Dan ist bestimmt schon ready, wie das Ganze entstanden ist, bevor ich jetzt ganz lange über die Bungle Brothers und das Bungle Weekend Nummer 2 rede, habe ich den lieben CRF von den Bungle Brothers gebeten, mir doch mal etwas zu schicken. Und da kommt jetzt genau die Auflösung, was es mit dem Bungle Weekend auf sich hat.
Oha, da wird mir ja ganz Angst und Bangel.
Was vielleicht noch witzig ist, ist, dass das eigentlich als Jam angefangen hat. Also ich habe 2019 habe ich den Bungle Jam organisiert, auch in St. Gallen. Und wir haben halt relativ viele Connections, auch international. Und ich wollte die Leute eigentlich alle mal halt bei uns haben für eine Jam. Wir haben dann aber schnell gemerkt, dass das halt, ja, es kommt gar nicht so richtig zum Austausch, oder? Du hast dann halt einen Abend, wo du alles organisieren musst, dann tritt man selbst noch auf und man hat gar keine Zeit so zum Fachsimpeln und erst recht nicht, um zusammen was zu machen. Und 2020 ging das dann sowieso nicht wegen Corona und dann habe ich halt beschlossen, 2021 ändere ich das um und miete eben dieses Pfadiheim. Und lade einfach alle Producer und Rapper und DJs, die Bock haben, damit ein. Und das hat dann sehr, sehr gut funktioniert. Also im ersten Jahr 2021 war es noch eine relativ lokale Angelegenheit. Im zweiten Jahr hatten wir jetzt bereits Leute aus Stuttgart und Hamburg da. Im dritten Jahr, das ist jetzt geplant, Guestlist ist leider auch schon mehr oder weniger voll für 2023, aber da wird es noch weitere Kreise jetzt auch ziehen. Und ja, es erfreut sich größter Beliebtheit bei allen Beteiligten, weil man halt auch mal dazu kommt, sich mit anderen Leuten, die man sonst nicht so kennt, auszutauschen und vor allem mit denen halt auch live zu kollaborieren und zu freestylen und nicht nur, ja, wie man das heute halt oft macht, einfach übers Netz Files auszutauschen.
Tja, was sagst du, Emma?
Ich finde, das klingt voll schön, weil so ein bisschen Background dazu. Ich arbeite gerade an einer Reportage über die Leipziger Rap-Szene und habe da mit vielen Leuten so gesprochen. Und was hier in Leipzig zwar auch immer ist, dass es solche Jams und so Freestyle-Sessions gibt, aber die sich danach nie connecten und nie was zusammen machen. Und das ist ja genau den Schritt, den diese Leute jetzt hier geschafft haben, um das auch mal wirklich so zusammen aufzunehmen und ja, einfach mal so eine Kollabo draus zu machen, finde ich richtig cool.
Sie haben ja auch der CRF bzw. die Bungle Brothers, das Bungle Weekend. Das waren ja die Bungle Brothers plus, wenn ich das richtig zähle, was CRF mir geschickt hat, noch ein paar Background-Infos, 12 Gäste quasi mit in dieses Wochenendhaus oder dieses Heim. Also keine Ahnung, ich weiß jetzt gar nicht, was das war für eine Lokation, ob die da sogar geschlafen, übernachtet haben übers Wochenende. Auf jeden Fall, da hat man sich dann ausgetauscht und Songs zusammen gemacht. Sind, glaube ich, 13 oder 14 Songs insgesamt. Da hat man so Teams ausgelost auch und ein bisschen so geguckt, also gar nicht so, ja, dass das so ein bisschen auch alles spontan passiert und wie man miteinander zusammenarbeitet. Sehr viel, das, was ich so an Hintergrundinfos jetzt auch von den Leuten gehört habe, sehr viel Spaß war. Und was ich eben wichtig finde, wo sie mir die Infos gegeben haben, da geht es nicht um Geld, keine großen Egos, keine große Öffentlichkeit, da geht es nur um Freundschaft und Liebe eben zu dieser Hip-Hop-Kultur, die man zelebriert. Und ja, besser geht's auch gar nicht.
Und genau dafür ist dieses Format da, um solche Veranstaltungen zu bewerben. Könnt ihr nochmal zusammenfassen, was die Hardfacts sind, damit jeder irgendwie mitkriegt, wo er was finden kann, was er erwartet, wo man hin muss und wen man vielleicht fragen sollte, wenn es was gibt?
Naja, am 27.01. Nennt sich dann Bungle Weekend EP. Nee, das ist diesmal ja ein Album, sind 14 Tracks, Class of 2022 und wird auch auf den Streaming-Plattformen stattfinden, zum Download zur Verfügung stehen. So, ganz easy eigentlich.
Schön. Hören wir schon was da draus? Habt ihr schon Exclusive Shit?
Ich habe das ganze Album liegen und als Song gleich werden wir auch einen Track aus dem Bungle Weekend hören, ja.
Das ist das Privileg eines Chefredakteurs.
Ja, Gruß geht raus an CRF und die ganze Crew da.
Ja, danke auch für die Botschaft. Also, Dan, hau raus das Fund. Backspin Love and Hate. Das Hip-Hop-Format eures Vertrauens. Mein Name ist Nico Backspin. Ich bin hier CEO von dem ganzen Bums. Und wenn es in meinem Gesamtteam irgendeinen geben, der gemacht dafür wäre, eine Gewerkschaft zu gründen, dann ist es unser Freund Dan. Und der hat auch noch Fürsprecher in der ganzen Welt dafür, dass man auf jeden Fall, wenn es um Hip-Hop geht, sich auf jeden Fall noch mehr organisieren müsste, oder? Muss ich Angst haben? Ist da irgendwas im Busch?
Nee, alles harmlos, Nico. Okay, alles sehr harmlos und sehr harmonisch, was unsere geliebte Hip-Hop-Kultur angeht. Und die ganze Diskussion, die wir ja immer wieder führen und auch schon geführt haben in diesen fast jetzt 100 Folgen Love and Hate, dreht sich auch immer wieder mal um den Kern, nämlich dass Hip-Hop und diese Kultur einfach gewürdigt werden muss und dass diese ganzen wichtigen Bausteine auch nicht in Vergessenheit geraten werden. Und dafür gibt es auch eine offizielle Hip-Hop Alliance. Und als ich davon das erste Mal gehört hatte, habe ich mich, ich weiß nicht, ob es euch ähnlich ging, ich habe mich an die Mid-90er erinnert. Es gab mal so eine kleine Trash-Hip-Hop-Kombo, ohne die jetzt zu hart zu dissen, aber ich glaube, es war Flip the Script und Download. Das waren so 90s Deutsch-Englisch-Rap-Crews. So. Die haben sich immer mal zusammengetan für ein Projekt, für einen Song. Eigentlich eine sehr, sehr gute Sache, weil die halt auch genau diese positive Botschaft in ihrem Song vermittelt haben, dass es nämlich darum geht, zusammenzuhalten und diese ganze Kulturelle einfach am Leben zu halten. Vielleicht nicht ganz so exzessiv wie die offizielle Hip-Hop Alliance um KRS-One, um Curtis Blow und auch um Chuck D von Public Enemy. Und da ist jetzt etwas in den News aufgepoppt, dass ein Rapper, der so ein bisschen länger von der Bildfläche verschwunden ist, auf einmal Interesse bekundet an dieser Hip-Hop Alliance, an diesen Werten, wo man jetzt am Anfang vielleicht nicht so wirklich denkt, dass der sich damit identifiziert oder dass der so wirklich Interesse hat, dieses voranzutreiben und das zu unterstützen. Die Rede ist von Bow Wow, der Rapper, aka Lil Bow Wow, wie er ja früher hieß. Ich glaube, der müsste jetzt mittlerweile auch schon Anfang 30 sein oder Mitte 30, bin mir gar nicht so ganz sicher. Und das ist ein cooles Zeichen. Also ich fand das richtig geil. Bow Wow interessiert sich für die Belange der Hip-Hop Alliance und sagt dann auch, dass es wichtig, dies zu unterstützen, dass diese Werte einfach nicht unter den Teppich gekehrt werden. Also eigentlich ist quasi Bow Wow unser inoffizielles neues Mitglied im Love and Hate Team.
Naja, Bow Wow hat ja quasi diese Werte, diese Hip-Hop Alliance, über die wir gleich noch ein bisschen sprechen, ja auch ein bisschen so vorangetrieben. Oder er hat ja in den Medien gesagt, dass, naja, das irgendwie so verkauft, dass Hip-Hop braucht einen Vorstand, Hip-Hop braucht Fürsprechung. Es geht eben nicht, dass die alten Hasen, die das Ganze gegründet haben, wie so ein Rentensystem, sage ich jetzt mal, oder wie auch immer, dass es irgendwie den Leuten auch geholfen wird, die in der Hip-Hop-Kultur groß geworden sind, beziehungsweise groß gemacht haben und dann am Ende des Tages auf der Straße landen. Und da ist eigentlich dann auch die Hip-Hop Alliance über diesen Tweet oder was auch immer das dann war, gestolpert und sagte, hey, lieber Bow Wow, das, was du hier forderst, gibt es schon längst in der Form der Hip-Hop Alliance. So hat das ja wurde das ja so ein bisschen auch zum Gesprächsthema. Und ich hatte die Hip-Hop Alliance auch gar nicht so richtig auf dem Schirm oder was da so passiert, hatte mich persönlich, also das ist ja KRS-One, Curtis Blow und Chuck D, das sind so die federführenden Protagonisten bei dieser Hip-Hop Alliance, die hier oben das Aushängeschild darstellen, und die Hauptaufgabe der Hip-Hop Alliance soll ja darin bestehen, die Bedürfnisse und Belange der Hip-Hop und R&B Künstler durch Lobbyarbeit, Information und Service eben auch zu unterstützen
Genau, und vor allen Dingen ist da auch nochmal ein cooles Zeichen von der Hip-Hop Alliance, also von Chuck D, von Curtis Blow und von KRS-One, dass sie Bow Wow auch zu einem Gespräch eingeladen haben über diese Clubhouse-App, ist das glaube ich. Das heißt, er ist jetzt da auch quasi aktiv mit dabei, hat sich dazu positiv geäußert und hat dann auch die Antwort bekommen von den dreien und wurde jetzt offiziell mit ins Boot geholt, um da was auch immer zu... vielleicht aktiv zu werden oder einfach nur vielleicht, um sich einfach kulturell auszutauschen mit den drei alten Hasen, weil Bow Wow ist ja jetzt schon etwas jüngeres Semester, wobei der auch schon, glaube ich, eher jetzt zu der alten Generation zuzuschreiben ist. Aber das auf jeden Fall ein sehr gutes Zeichen, wie ich finde. Und wie gesagt, ich hätte das niemals gedacht, dass jemand wie Bow Wow sich dafür interessiert, auch wenn er es nicht wirklich wusste, aber seine Äußerung generell schlägt er genau in die Kerbe rein, in die wir ja hier schon seit über 100, noch nicht ganz 100 Folgen, aber seit fast 100 Folgen immer wieder draufschlagen. Und das ist ein sehr, sehr gutes Zeichen und ich hoffe, da werden noch mehr Künstler sich auch mit identifizieren können.
Emma, du?
Ich muss sagen, ich finde das auch richtig cool. Ich habe auch bis heute, bevor ich das Skript gelesen habe, noch nie was von der Hip-Hop Alliance gehört. Und ich finde es grundsätzlich ein spannendes Konzept. Also die sagen ja auch, dass die sich so ein bisschen für ein besseres Gesundheits- und Rentenleistungen dafür einsetzen, für Leute, die Hip-Hop machen. Ich kann mir noch nicht so ganz vorstellen, wie das funktioniert. Also sitzen die drei dann da und... keine Ahnung, geben Beratungstermine, ich weiß es nicht, aber klingt auf jeden Fall nach einer coolen Idee, finde ich.
Naja, die drei, KRS-One, Curtis Blow und Chuck D, das sind natürlich wirklich Protagonisten der ersten Stunde. Also das ist, da, und wenn die da schon federführend mit irgendwie in den Geschäftsbüchern stehen, also dass sie da wirklich, und da, ich denke schon, das sind drei Leute, drei Menschen, die da wirklich der Hip-Hop-Kultur, die wissen, was sie der Kultur schulden und dass sie da etwas erreichen wollen, damit da eben sowas wie ein Gesundheits- und Rentenleistungssystem vielleicht auftaucht. Das erinnert mich so ein bisschen an diese Künstlersozialkasse in Deutschland. Ich weiß nicht, wo es die noch überall gibt in Europa oder so eine ähnlichen Einrichtung, das, oder so eine alte so Foundations, dass man so Fonds oder Fördervereine oder irgendwas, das geht so in die Richtung. Das, was Bow Wow, ich weiß nicht, ob das überhaupt so gesprochen wurde, aber in dem das was bei Rock the Birds dann in diesem Tweet oder in dem Interview oder so. Er hatte eben gesagt, Hip-Hop braucht, oder Bow Wow, jetzt auf den Punkt gebracht, hatte angeblich gesagt, Hip-Hop braucht einen Vorstand. Da störe ich mich so ein bisschen dran, wenn das so noch von oben drauf gedeckelt wäre. Aber so zur Seite stellend irgendwie so Einrichtungen zu schaffen für die Hip-Hop-Kultur oder für die Schaffenden, die Kreativen in dieser Hip-Hop-Kultur, finde ich das schon extrem wichtig und spannend, dass da dass da eben was passiert.
Boah, wer wäre denn in Deutschland so der Hip-Hop-Vorstand eigentlich?
Die Rheinbanditen.
Die Rheinbanditen.
Jetzt sind sie dran.
Genau. Achim Walter, Nico Backspin, keine Ahnung.
Ja, mach doch mal. Mach doch, gründet mal sowas hier.
Emma, du bist doch da im aktivistischen Leipzig. Das ist doch die Keimzelle für so etwas. Das ist auch die Keimzelle für die neue.
Vielleicht Kollege und Flair und Haftbefehl zusammen.
Also von Gewerkschaften und solchen Sachen sind wir hier in Leipzig auf jeden Fall großer Fan, das ist richtig.
Vielleicht gibt es da irgendwas, was dir einfällt, womit du das gründen könntest. Mhm. Die Hip-Hop-Allianz. Ist auch übrigens ich bin mir ziemlich sicher, es gab schon eine Rap-Crew, die hieß so, oder?
Allianz Ethnik, ne? Ethnik, oder wie die Französische. Genau,
die Hip-Hop-Allianz, da gibt bestimmt irgendwie so jemand, der sowas rausgebracht hat.
Ich sag ja, das ist ja dieses Ding, Down-Low und Flip the Script. So zwei in Anführungsstrichen trashige Hip-Hop-Gruppen. Die werden mich jetzt wahrscheinlich haten, alle, die noch mit denen zu tun haben, werden sagen, was? Das waren alle Soul Brothers und Soul Sisters. Haben sie wahrscheinlich auch recht, aber ich habe sie als Trash in Erinnerung.
Emma hatte das vorhin ja auch kurz angesprochen, da ging es Gesundheitsrentenleistung, aber das ist ja aus der offiziellen Einleitung von der Homepage hiphopallianz.org. Da schreiben die Hip-Hop-Allianz schreibt ja selber, die erste Gewerkschaft für Hip-Hop, unsere Partnerschaft mit der starken amerikanischen Gewerkschaft SAG-AFTRA, sagt mir jetzt nichts, aber das werden wohl auch eben große Gewerkschaften in Amerika sein. die sich eben auch um faire Löhne und sowas Tantiemen einsetzen. Und da scheint ja schon, das ist nicht irgendwie irgend so ein Hirngespinst. Ich denke schon, dass da einiges schon in Bewegung gesetzt worden ist, um da wirklich energisch an ein Ziel zu gelangen.
Ich bin dafür.
Ich finde das auch witzig. Gehen die dann auch streiken so? Der so ein Streiktag von der Hip-Hop-Gewerkschaft finde ich spannend einfach grundsätzlich.
Gibt es ja irgendwann den Hip-Hop-Tarif. Also ne, es gibt so den Hafentarif, genau. Und irgendwelche Chemietarife in Deutschland. Dann gibt es auch die. Du wirst heute nach Hip-Hop-Tarif bezahlt. Nein, also ich will mich da gar nicht lustig drüber machen. Ich finde das auch extrem spannend, dass sich da Leute für einsetzen. Finde es extrem cool. Erinnert mich so ein bisschen, Hip-Hop-Allianz, ich will das nicht schlecht reden, erinnert mich so ein bisschen, das war ja so ein bisschen Verruf geraten an den Temple of Hip-Hop von KRS-One damals, vor auch etlichen Jahren, wo, glaube ich, auch nicht immer die alle als Fürsprecher dafür hatte, aber ich bin gespannt, was die nächsten Jahre so passiert.
Ja, auch alleine die Hip-Hop-Partei ist ja sowas ein bisschen schon wie die Hip-Hop-Allianz eigentlich, von der wir sprechen, ne?
Also, ja, stimmt, die gibt's ja auch, ja.
Ja. Vielleicht, die sind auch wieder ganz gut aktiv gerade. Vielleicht sind die ja diejenigen, die uns dabei helfen können. Wir werden es nicht rausfinden. Ich bin gespannt, ob es jetzt einen Hip-Hop-Allianz-Deutschrap-Song gibt, den du raushören kannst, um ihn zu spielen, Dan.
Habe ich gerade gemacht und habe mich jetzt spontan doch nochmal umentschieden. Tut mir wirklich leid. Ich habe jetzt was anderes rausgesucht. Von einem Duo aus der Bronx, denn wir sind ja hier sehr tief mit Hip-Hop verwurzelt in unserem Format und vor allen Dingen natürlich bei so einem Thema ist natürlich auch die Boogie Down Bronx nicht weit entfernt. Und es gibt ein Duo, das heißt Strictly Roots, haben so ein bisschen so Jamaika-Flavor, aber haben trotzdem das pure Hip-Hop-Herz in sich, tragen es in sich. Und ich habe mir einen Song von denen rausgesucht, ich glaube aus dem Jahr 94 muss das gewesen sein, ja. Roots and Culture, also die Wurzeln und die Kultur. Die werden sehr stark vertreten und das passt ziemlich cool bei dem Thema, finde ich. Deswegen hört ihr jetzt Strictly Roots mit Roots and Culture.
Sehr gute Wahl für eine sehr gute Sendung. Backspin Love and Hate, bis gleich. Backspin Love and Hate geht weiter. Und ich bin ja mal sehr stolz darüber, dass wir in diesem Format einen haben, der ein D und J vom Namen das auch verdient hat, dass er mich DJ Zwölffinger Dan.
So, ich dachte DJ Emma Backspin.
Dann haben wir noch eine hier dabei, die quasi immer auf DJ macht und ihre quasi immer jede Woche Mixtape raushaut, aber die DJ Karriere
the making. Aber ich gar nichts machen kann, genau.
Ja, genau, das ist nämlich.
Sie hat doch einen Ghost DJ, der das für sie macht, glaube ich, ne?
Ja,
das ist genau. Emma.
Dann das muss ich tue ganz, dann ganz schön noch, einfach nur Songs in der Playlist.
Ja, genau. Da gibt es ja noch einen, der ist auch DJ, der will aber kein DJ genannt werden, weil es ist Boogie Down Bass. Und dann gibt es bei mir jemanden, der schon seit 55 Jahren mit Dan quasi auf seinem DJ-Rücken rumrennt und immer mal wieder davon profitiert, dass er The World Motherfucking DJ Mixer
Superstar ist. Ja, übertreibt man nicht.
Ja, doch, aber auf jeden Fall haargenau weiß, was er macht. Und für den haben sich Leute einfallen lassen, also für ihn und alle anderen da draußen, soll es einen Ehrentag geben, Emma. Und das ist nicht der Geburtstag von Dan.
Nein, das ist der National Disc Jockey Day. Und zwar war der am 20. Januar, also jetzt, wenn die Sendung läuft, vor 5 Tagen. Genau, und ich finde das grundsätzlich immer ganz witzig mit so Jahrestagen. Es gibt ja gefühlt für alles einen Tag. So letztens war irgendwann mal der nationale Tag der Modelleisenbahn zum Beispiel. Aber
den hab ich verpasst.
Ich finde es auch einfach ein schönes Zeichen, dass man das wichtig findet und den Leuten dann einen extra Tag dafür gibt.
Dan, also, wie hast du den Tag gefeiert?
Grundsätzlich ja ganz schön.
Sag mal, Dan, wie hast du den Tag gefeiert?
Ich bin morgens aufgestanden und habe mich natürlich sofort ans DJ-Pult gesetzt und habe einfach vor mich hingemixt und habe gesagt, oh, was für ein schöner Tag, endlich National DJ Day, jetzt kann ich endlich durchdrehen und diesen Tag genießen. Nein, natürlich nicht, ich habe ihn komplett vergessen, ich wusste auch gar nicht, dass es so einen Tag gibt. Ich habe hier auch gerade in unserem Skript, was der gute Bassam zusammenstellt, auch gerade gelesen, dass es irgendwie bis ins Jahr 1909 zurückgehen soll, diese Tradition, wobei da das Wort DJ ja noch gar nicht existierte, aber da irgendeiner wohl Platten abgespielt hat. Für mich absolut gar keine Bedeutung. Also ich finde solche Tage auch immer irgendwie vollkommen schrecklich, auch so Valentinstag Tage oder irgendwelche besonderen, der Tag, das hast du nicht gesehen. Also ob man das jetzt feiern mag oder nicht, das bleibt natürlich jedem selbst überlassen. Aber so eine große Gewichtung habe ich da für mich überhaupt gar nicht. Das ist immer so ein Tag, den man dann erlebt und dann irgendwie ein, zwei Tage später hast du es auch schon wieder vergessen und dann steht auch schon der nächste kuriose Tag irgendwie an. Und ich habe mal, vor ein paar Jahren habe ich mal so ein paar Seiten gefunden, wo so halt so kuriose Geschichten im Kalender drin stehen. Da gibt es auch wirklich absurde Tage, Tag des Schokokuchen, Tag der, weiß ich nicht, hast du nicht, Tag des Regenbogens und alles Mögliche. Und das ist so ein bisschen so ein Flavor für mich auch, so der Tag des DJs. Also für mich braucht das wirklich gar kein Mensch. Also wenn sich da jemand freut und da irgendwie was Spezielles zu raushauen will, ob es ein Mixtape ist, ob er dann einen speziellen DJ-Gig hat oder dann was bei Instagram oder TikTok posten will, dann soll das meinetwegen machen. Aber für mich ist das absolut gar nichts.
Das ist schon, ich finde es interessant, also ich bin manchmal so zwiegespalten. Also der National Disc Jockey Day ehrt den Tod eines Radio-DJs in den 50er Jahren, der die Begrifflichkeit Rock'n'Roll populär gemacht hat. Das finde ich also als Hintergrund schon ganz cool. Wer letzten Endes der Begründer des Gedenktages war, ist nicht ganz klar. Aber auch die Begrifflichkeit des Jockey, die geht, wo man manche ja denken, ja, aus der Disco-Ära oder wo die Schallplatten so populär waren. So, die Begrifflichkeit geht bis ins Jahr 1934 oder so, wenn ich das hier so richtig sehe, zurück, finde ich irgendwie auch ganz spannend, wie sich das so entwickelt hat. Und ich fand es ganz cool, oder darüber gestolpert bin ich bei Facebook darüber, dass schon der ein oder andere DJ weltweit, ob es denn auch bei Instagram, auch mehrmals gesehen an dem Tag, Deutschland und Facebook und überall so, wo ich dann immer so gucke auf den Seiten, dass die Leute das schon so auf dem Schirm hatten, viele DJs, auch berühmte DJs, und so gesagt haben, pass auf Leute, heute ist der World DJ Day. Fand ich so ganz cool, dass so Leute sich daran eben festmachen und langhangeln.
Es ist ja so, dass alle diese Tage, der Welt-Eisenbahntag etc., ich hätte jetzt noch drei dumme Beispiele gesucht und ich wollte bewusst nicht den Weltfrauentag mit dazu singen, weil der eine andere Bedeutung haben sollte als alle anderen. Ja, Moment.
Ich dachte, den berühmten Jogginghosentag.
Fang nicht gleich schon wieder internetmäßig im Halbsatz an, zu Empörung draus zu drücken, sondern ich wollte da bewusst nicht den Weltfrauentag, weil das ist halt Quatsch, weil da geht es ja wirklich darum, etwas an einem Tag Licht zu geben, was das ganze Jahr über Licht braucht. Das gilt aber eher im Prinzip für all diese anderen Sachen auch. Bei manchen ist das mit mehr oder weniger Augenzwinkern vielleicht zu betrachten. Aber ich finde ehrlicherweise, dass auch wenn es einen World DJ Tag gibt, an dem das da ist und die DJs das benutzen, um ihrer Zunft so ein kleines bisschen selber Licht zu geben und es zu posten, dann hat es einen, finde ich, schönen Effekt, der trotzdem ja da, und ich denke, das ist ja das, was dich vor allem dabei antriggert, jetzt nicht auf einen Tag beschränkt ist, sondern immer stattfinden sollte. Trotzdem ist es doch eigentlich ganz schön, dass es diesen Tag dann zumindest gibt, an dem auch du mal laut schreien kannst, ey, ihr Motherfucker.
Ja, kann sein. Also es ist halt immer für mich persönlich ist das überhaupt nichts, wie gesagt, aber ich könnte mir vorstellen, dass es einige da draußen gibt, die sagen, ja toll, endlich wird auch mal unser Beruf geehrt, weil viele ja auch DJ hauptberuflich sind und die das halt auch immer irgendwie erklären müssen, dass sie wirklich davon leben können, weil viele akzeptieren ja diesen Beruf DJ ja nicht so wirklich. Die sagen, das ist halt nur ein Hobby oder eine Nebentätigkeit und so weiter und so fort, und da gibt es natürlich viele, viele richtig gute DJs, die halt davon leben und auch zu Recht davon leben, aber ich glaube, auch die brauchen keinen DJ-Tag, um das zu feiern. Ich weiß es nicht, also ich überlasse es jedem irgendwie selbst. Wenn das eine gewisse Bedeutung für einen hat, dann ist das vollkommen okay. Ich disse keinen dafür, dass er sich freut und postet, heute ist Welt-DJ-Tag, heute bin ich mal an der Reihe, heute bin ich im Spotlight. Das soll jeder für sich selbst ausmachen und gut ist.
Da hat ja, wenn wir so ein bisschen zu so einem Trittbrett-Thema schwenken, der gute DJ Quick, der ja gar kein DJ ist, sondern ein Rapper, seine ganz eigene Meinung dazu, habe ich auch im Internet gefunden, bei der Instagram-Seite Save the Hip Hop Culture als Repost. Also welche Seite ist besser für solche Themen? Und da hat DJ Quick von der West Coast ja auch sich relativ aktuell, ich weiß nicht von welchem Tag das ist, aber sich aufgeregt in einem Radio-Interview, dass es so viele Push-Button-DJs gibt und keine DJ oder viele DJs einfach gar nicht mehr mit Plattenspielern arbeiten und er eben sagt, das geht nur noch um Drücken, Knöpfen hier und da und Zisch und Boom und Bam, aber dieses Spinning-Platter, diese rotierenden Plattenteller, das ist eben diese Magie, die es eigentlich ausmacht. So, ne? Da gibt es mit Sicherheit auch sehr viele geteilte Meinungen dazu, was inzwischen der Inbegriff eines DJs ist oder was der Inbegriff eines DJs sein sollte.
Also sind wir uns einig?
Ich bin bei DJ Quick, aber ich mag eben, also ich finde es ja nicht schlimm, ich bin ja selber ein Nutznießer von moderner Technik, dass man über Serato und wie die ganze Software-Geschichten heißen, sich so ein bisschen Hilfe holen kann und mit Cue Points, also Songs irgendwie so auswählen und Fragmente abspielen auf die Schnelle. Aber ich bin schon dabei bei ihm, bei DJ Quick, wo man sagt, so, man sollte schon die Handwerkskunst des klassischen Auflegens mit zwei Plattenspielern und Mischpult auch schon irgendwie verinnerlicht haben und da den nächsten Step irgendwie dann gehen, vielleicht da sein Handwerk noch mit anderen Finessen und Techniken zu erweitern. Aber dieses reine Knöpfe abfeuern und drehen, weiß ich nicht.
Okay, man muss ja auch echt mal sagen, also ich meine, ich gehe richtig selten in einen Club oder irgendwie feiern, aber bei uns ist es schon eine richtige Seltenheit, dass jemand mit Platten auflegt. Also ich glaube, ich habe das schon mal erzählt, dass ich vor ein paar Monaten inzwischen auch mal im Club war und mich da einfach richtig drüber gefreut habe. Ich stand direkt vorne am DJ-Pult und habe dem so zugeguckt, weil der halt eben tatsächlich mit Platten aufgelegt hat. Aber wie gesagt, das ist dann schon fast so eine Sensation, dass das mal jemand macht.
Aber also DJ Quick geht es ja zum Beispiel gar nicht, DJ Quick geht es eben gar nicht um Vinylplatten oder Timecode-Platten. Es gibt ja tatsächlich sehr viele DJs, die wirklich nur noch Controller benutzen, wo nicht mal ansatzweise sozusagen der Plattenspieler oder so eine Drehscheibe emuliert wird. Die feuern nur noch, nur noch von Gummiknöpfen nur noch ihre Songs ab mit wilden Effekten und irgendwie tuschieren da vielleicht, dass sie überhaupt gar keine Mixing-Skills haben. Und das ist auch eher so, wo sich viele Leute so, was macht denn der eigentlich da für komische Entertainment-Geschichten?
Oh Mist, Emma, heißt unsere DJ-Karriere ist hier quasi schon im Keim erstickt worden.
So sieht's aus.
Über die Stunden hinauskommen würden.
Aber ich muss sagen, es ist, also für mich ist, glaube ich, es ist einfacher, auf ein paar Knöpfe zu drücken und da cool auszusehen, anstatt einen gescheiten Übergang hinzubekommen. Also ganz so auf verlorene Posten seid ihr nicht, wenn ihr das mal so einen A-B-Vergleich macht zwischen Knöpfe drücken und richtig auflegen. Also würde ich sagen, ist schon ein bisschen einfacher.
Also letztendlich geht es ja darum, dass ihr die Crowd irgendwie bewegt, die Crowd animiert und wenn ihr die Dancefloor zum Tanzen bringt, dann juckt das auch keinen, welche Knöpfe ihr da drückt. Aber trotzdem steckt da eigentlich ein ursprüngliches Handwerk hinter und da kann ich DJ Quick voll nachvollziehen. Dass das eben so verloren geht. Ne? Dieses Crowd. Handwerk geht auf Kosten des Entertainments, geht das Handwerk verloren vielleicht.
Boah, Emma, ich würde mir die DJ-Karriere trotzdem nicht ausreden lassen. Bei mir ist der Zug abgefahren, du hast noch Chance, mit ein bisschen Effekttascherei die Leipziger Untergrundwelt zu erobern. Falls du Hilfe brauchst, haben wir hier einen DJ im Team, der spielt jetzt einen Song von...
Ja, der DJ im Team spielt jetzt einen Song von DJ Quick, absolute West Coast Legende. Er ist nämlich born and raised in Compton und so heißt auch der Song. Dann hören wir den noch kurz und gleich haben wir noch ein paar Hausaufgaben, über die wir ein bisschen länger sprechen wollen, nicht wahr?
Haben wir noch so viel Zeit für Hausaufgaben?
Wir haben noch auf jeden Fall Zeit, ja, auf jeden Fall.
Okay. Kriegen
wir noch hin.
Dann gibt's gleich Hausaufgaben. Backspin, Love and Hate. Das Format eures Vertrauens mit Emma, Dan, Bass und mir, Nico, hat jedes Mal zum Ende den Hausaufgabenteil. Und der Chefredakteur hat diesmal um eine längere Aussprache gebeten, weil er hat, glaube ich, wirklich was auf dem Herzen. Fangen wir mal an, Bass, was war deine Hausaufgabe?
Es sind ja immer Songs und Emma hat mir den Song ans Herz gelegt von Stockmann und Psassa, glaube ich, wird das ausgesprochen, mit dem Titel Dämon. Ich habe den. Ich habe ganz viele Fragezeichen im Kopf. ich weiß nicht, ob ich dich jetzt. Emma, ich weiß jetzt gerade nicht, ob ich dich beleidigen muss oder so. Nein, egal. Wir sind ganz lieb miteinander.
Emma, kannst du vorstellen, warum er Fragezeichen im Kopf hat?
Ja, ja, kann ich. Ich habe den auch, also ich muss fairerweise sagen, das letzte Mal, als ich den rausgeholt habe, ich habe nichts anderes gefunden und ich wusste schon, dass das auf jeden Fall nicht unbedingt Bass-Geschmack treffen wird. Aber ich dachte also, das muss auch mal sein.
An der Stelle lehne ich mich jetzt zurück und genieße den Rest des Abends.
Ich habe den Song gehört und dachte, also, das hat keine 20 Sekunden gedauert. Da dachte ich so, Emma, dein Ernst? Okay, über Musik, was inzwischen die musikalische Grundlage für Rap-Musik ist oder Hip-Hop-Musik oder wie man das dann auch immer schimpfen mag, da lässt sich ja drüber streiten. Das ist ein weit gefächertes Genre inzwischen. Aber ich glaube, auch selbst über die Begrifflichkeit Rap lässt sich streiten. Aber Stockmann, er ist ja eigentlich so ein Battle-Rapper, ne? Dollar John eigentlich hat vor Jahren oder immer noch als Dollar John, als Battle-Rapper, aber in dem AKA Stockmann oder mit dem unter dem Künstlernamen ist das ja ganz knallharte neudeutsche Welle, Synthwave, irgendwie, keine Ahnung, Wave-Musik. Ganz schräg. Ich habe Schwierigkeiten gehabt, überhaupt weiterzuhören.
Die sprachloser Bass hier, das ist krass.
Ja, ja. Klassische, wie so ein, als wenn du sie neue deutsche Welle, Falco-Kram, da wird er, ich habe ihn in einem anderen Plattform
sagen, ja auch. Ich wollte gerade sagen, mich hat auch an Falco so ein bisschen erinnert.
Aber er rappt halt nicht so. Das ist ja eher so ein staccato-rhythmischer Gesang. So, ne? Das ist ja wirklich, wenn man sagt, ja, das ist schon irgendeine Art von Rappen, tut mir leid, da rede ich dann, würde ich auch mit gar keinem diskutieren, weil die Leute dann sagen, nee, das ist schon irgendwie Rap. Nein, das ist kein Rap. Also das ist ja, aber okay.
Emma, Gegenplädoyers für deine Hausaufgabe?
Also ich weiß auf jeden Fall, was du meinst. Ich würde schon sagen, dass zumindest der Stockmann-Part, wenn ich zwei Parts nicht verwechsel, ich hätte das jetzt schon als Rap bezeichnet, aber es sind halt so komplette Industrial-Synthesizer- Beat, wenn man das ja so nennen kann. Ich liebe tatsächlich diesen Song. Bin auch einfach ein sehr, sehr großer Fan von Psassa. Ja, und fand die Hook auch schön, obwohl die ist natürlich komplett gesungen, da muss ich dir recht geben. Also es ist schon wenig Rap hier mit drin, aber ja, mich hat der Song einfach gecatcht. Ich weiß nicht, kann ja noch nicht mal sagen, warum genau, aber ich fand den Song sehr schön.
Erinnert mich halt, wenn ich sage, wo ist der Anker so? Oder wo würde ich einen Anker finden? Da finde ich ja sogar schneller bei Apache 207 Anker zu Rap und Hip-Hop-Musik. Aber da wird schon
Lindenberg
schwierig.
Zum neuen Lindenberg-Fischer auf jeden Fall.
Genau.
Da ist Udo Lindenberg mehr Rap als. Nee. Ja, also ich finde es gut. Also ich bin ja selbst Musikproduzent und das ist echt, das ist gute Musik, also einfach gut gemacht. Also wenn man ich als alter Hase irgendwie oder als alter Knacker irgendwie die neue deutsche Welle als Jugendlicher miterlebt, und das ist schon wirklich so ein Synthwave, so ein New Wave-Kram, so, ne? Schon gut gemacht, aber catcht mich echt null.
Okay.
Emma.
Muss ja auch mal sowas sein.
Hart, aber muss sein. Ich finde es aber gut, dass du den alten Mann so fassungslos gemacht hast. Hat er dich denn wenigstens erfreut mit dem, was er mitgebracht hat?
Ja, sehr sogar. Sehr. Und zwar hatte ich Lenny 20 mit dem Song. So, siehst du, jetzt habe ich habe mir ganz viel aufgeschrieben, aber nicht mehr. Ach genau, glasklar. Ich wollte gerade sagen, den Titel nicht mehr aufgeschrieben. Fand ich einen sehr, sehr schönen Song. Mich hat vor allem der Beat hat mich sehr abgeholt. So, und jetzt muss ich gucken, ich weiß leider nicht genau, wie man den Produzenten ausspricht. Ob das HTN oder HTN, ich weiß es nicht an der Stelle.
Oder
aber
Hayden
der,
vielleicht sogar. Hayden
oder Hayden, sogar. Ja, habe ich auch
keine
überlegt.
Ahnung. Ich weiß es nicht.
Genau. Aber der produziert ja auch gerade für John Known und das kommt gerade auch alles über Crackpack Records raus. Also grundsätzlich ein Sound, den ich sehr gut fand. War auch ein bisschen düsterer. Ich fand
der macht sich Hook ja Luft, ist, ne? Auch so ein bisschen in dem Song.
Ja, ja, genau. Ich fand auch die Hook ist richtig, richtig gut reingegangen und auch sehr, sehr schöne Lines fand ich drin. Also hat mir tatsächlich sehr gut gefallen. Ich glaube, bis jetzt war das so das Beste, was du mir mitgegeben hast. Genau, nee, also fand ich gut. Aber soll ich dir gleich mal das für nächste Woche mit auf den Weg geben hier?
Ja, Zeit jetzt auf jeden Fall, Leute. Wir müssen ein bisschen auf die Tube drücken. Jeder jetzt bitte einen Satz. Welchen Song?
Okay. Tunnel von Talky Talk, Das Nein und Döll.
Wow. Viel Spaß. Lieb ich. Ja. Und Bass.
Okay, von mir kommt der Digit Mob mit dem Song Jakobsweg.
Oh, guter Song, nice, ja.
Kennst du auch schon?
Ja, na klar.
Das werden kurze Lobeshymnen beim nächsten Mal von Backspin Love and Hate. Wir sind draußen. Es war ein Fest mit euch. Ich hoffe, ihr habt sehr viel Spaß gehabt. Danke, Emma, Dan, Bass, für eure Zeit. Und ihr da draußen, wenn ihr Fragen, Wünsche, Anregungen habt, schickt sie uns einfach an den Chefredakteur bass@backspin.de oder hört den ganzen Tag Backspin FM.
Mehr Hits, Baby.
Genau. Und in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Macht's gut.
Ciao.
Peace.
Ciao. Was ich lieb, was ich hasse, was ich lieb, was ich hasse.